Radio Vorarlberg Ansichten.
Radio Vorarlberg Ansichten.
Zu Gast bei Uli von Delft.
Heute geht es in den Ansichten um mentale Gesundheit, um die geistige Vorbereitung auf Ereignisse oder die Stärkung der inneren Einstellung. Wer mental gesund ist, der kann seine Fähigkeiten optimal ausschöpfen. Und wenn das Leben einmal eine Steilkurve nach unten macht, dann fliegt man nicht gleich aus der Bahn. Meine Gäste von heute sind Gesundheitspsychologin Michaela Uitz-Steinhauser und Lebens- und Sozialberaterin Elfriede Böhler. Letzte Woche habe ich mit den beiden über die Problematik von Mobbing gesprochen und heute, also im zweiten Teil, gibt's Tipps für eine gesunde Lebensweise und es geht um dieses Kopfhochgefühl. Ich schaff das. Michaela, du hast eine eigene Praxis in Krumbach und setzt dich mit Menschen auseinander, die psychosoziale Themen haben.
Ich war ja viele Jahre lang beim Institut für Sozialdienste, habe dort vor allem in der Kinder- und Jugendberatung gearbeitet und bin seit 2021 in freier Praxis tätig als Psychotherapeutin, aber auch als Kinder- und Jugendlichentherapeutin. Und dort ist die Arbeit immens und dort wird mir die Arbeit auch nicht ausgehen.
Elfriede, für dich beginnt ein ganz neuer Abschnitt in deinem Leben, der bei vielen doch gemischte Gefühle auslöst. Doch man kann natürlich auch die vielen interessanten Möglichkeiten sehen, die sich einem jetzt bieten.
Also ich verabschiede mich aus dem Schulsystem in einen tollen Abschnitt, wie so manche sagen, nämlich in die Pension, also zumindest habe ich diesen Abschied aus dem Schulsystem vor mir, aber noch nicht den Abschied aus meinem Berufsleben. Wenn man sich das vorstellt, dass ich jetzt die Füße in die Höhe lege und mich dann nur der Freizeit hingebe, das wird wohl nicht der Fall sein, da werden manche lachen, die mich kennen. Also so kann ich mir auch diesen unter Anführungszeichen Ruhestand nicht vorstellen. Es sind so viele Themen, die mich noch umtreiben. Natürlich ist Mobbing ein Thema, aber ist nur eines von vielen. Es gibt auch noch viele andere Dinge, die mich interessieren. Wir haben zum Beispiel auch den Fem Power Walk organisiert. Also ich möchte mitarbeiten, dass Frauen noch sichtbarer werden, dass sie zeigen können, wo sie Expertinnen sind, vielleicht auch, wo ich Expertin bin. Es gibt so viele Themen. Wir haben noch Anfragen für Vorträge, Mobbing eben auch in verschiedenen anderen Bereichen. Ich bin auch Trainerin, also meine zwei Hauptpunkte sind eben Beratung, einerseits Supervision, Mediation und dann eben auch Trainerin in den verschiedensten Bereichen.
Ihr habt jetzt einige Jahre zusammengearbeitet und never change a winning team. Ihr werdet das nach wie vor tun. Wie kann man sich die Zusammenarbeit vorstellen?
Wir haben ja unterschiedliche Arbeitsfelder, eben teilweise haben wir aber auch Überschneidungen. Und das ist so der wesentliche Punkt. Wer gehört dann eben in die Therapie? Wer geht in die Beratung, wer ist wo richtig. Bei mir ist es in erster Linie oft eine Orientierung, wo gehört dieser Mensch denn hin, was hat er zu bearbeiten, ist es eine akute Krise, die bearbeitet werden kann, ist es etwas, was aus der Vergangenheit ständig wieder in den Vordergrund tritt, was länger und tiefer bearbeitet werden muss. In der Beratung arbeite ich mit gesunden Menschen, mit dem gesunden Anteil eines Menschen und in der Therapie eben auch mit verschiedenen anderen, aber das kann die Michaela besser erklären für ihren Teil. Themenbereiche haben wir wahrscheinlich ähnliche. Alles, was die Menschen umtreibt, was die Menschen in ihrem Alltag eben auch stört, was sie belastet. Es geht ganz viel darum, Leichtigkeit ins Leben zu bringen. Soweit es meine Beratungen betrifft, wo kann mein Leben leichter werden? Ich gehe in eine Beratung, damit es mir besser geht, damit ich mich wohler fühle, damit ich mit Situationen besser umgehen kann, dass ich frei werde von, aber auch frei für etwas. Das ist das Ziel.
Lebensberatung. Und deine Arbeit?
Meine Arbeit in freier Praxis ist vor allem als klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin die psychologische Beratung, aber auch die Psychotherapie mit Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen und sogar Babys. Und bei der psychologischen Beratung, die ist oft kurzfristiger und lösungsorientierter, während Psychotherapie auf alle Fälle langfristiger und tiefergehend ist. Bei der Psychotherapie geht es immer um psychische Erkrankungen, die zu behandeln sind und einfach tiefgreifende Veränderungen auch bewirken sollen. Also zum Beispiel zählt zu psychologischer Beratung. Viele Menschen lassen sich einfach unterstützen bei Alltagsproblemen, in Lebenskrisen oder sie brauchen Hilfen bei Entscheidungsfindungen oder spezifische Probleme, die sie angehen wollen, während zur Psychotherapie einfach auch die Diagnostik gehört, aber auch die Behandlung von psychischen Störungen, zum Beispiel Depressionen, Angststörungen, Essstörungen oder Belastungsstörungen, die zu unserem Alltag auch gehören und nicht bewältigt werden. Aber auch Traumatherapie, Trauma ist natürlich ein großes Feld in meiner Arbeit.
Du hast gerade Babys erwähnt. Babys bei der Psychologin oder bei der Psychotherapie? Also nach meinen Vorstellungen kommen Babys ja ziemlich frei zur Welt, also frei von allen möglichen Belastungen, weil sie noch nicht so in diese Strukturen hineingepresst werden. Offensichtlich gibt es einen Bedarf für Babys. Was macht man mit Babys oder was können die haben?
Mich werde oft gefragt, wenn ich diese Babys auf meiner Homepage habe, dass ich mit Babys arbeite. Aber Probleme zeigen sich ganz oft bei Eltern mit Babys, wenn diese Babys Regulationsstörungen haben, also zum Beispiel Schlafstörungen, Fütterstörungen oder dass sie dauernd reguliert werden müssen. Sie müssen herumgetragen werden, sie können nicht hingelegt werden, sie schlafen schlecht. Das ist eine Regulationsstörung, wo ich vor allem mit beiden Elternteilen arbeite, wo die Eltern lernen müssen, mit einer tiefen Anbindung mittels Atmung in eine Selbstregulation zu kommen, in eine Selbstanbindung und dadurch auch ihr Baby regulieren.
Verbindung zu sich selbst. Ein Thema haben wir noch gar nicht erwähnt, nämlich Mediation. Du bist ja auch Mediatorin und da sind wir wieder bei dir, Elfriede. Wie kann man sich das genau vorstellen?
Also bei der Mediation kommen mehrere Parteien, die miteinander einen Konflikt haben, den sie freiwillig lösen möchten. Sie möchten Licht in das Ganze bringen und an einem Ziel gemeinsam arbeiten. Unterschiedliche Personen kommen da. Das kann sein Nachbarn miteinander oder innerhalb einer Familie kommt man nicht klar. Verschiedene Verwandtschaftsverhältnisse, auch Freunde, Freundinnen, die nicht klarkommen. Aber natürlich auch im Arbeitskontext, wenn es irgendwo kracht, wenn man nicht mehr klarkommt miteinander. Aber natürlich auch bei Paaren, wenn Eltern sich scheiden lassen, gibt es ja diese Mediation, die man machen muss, wenn minderjährige Kinder da sind, nach Paragraph 95, auch diese Mediation mache ich. Was muss geschehen? Wie können wir Eltern bleiben, obwohl wir getrennt sind? Was muss passieren, damit es unseren Kindern weiterhin gut geht? Auch diese Mediation ist ein großes Thema immer wieder.
Und was man vielleicht in dem Konflikt nicht sehen kann, es gibt immer eine Lösung.
Bei der Mediation geht es darum, die Gemeinsamkeiten auch herauszufinden. Kristallisieren. Was haben die Personen gemeinsam? Und dann kann man auch das Ziel erarbeiten. Und das Interessante ist und das Tolle, die Menschen haben immer eine Lösung für sich, die finden sie. Und das ist das Schöne daran, auch wenn es noch so verhärtet ist. Und diese Befreiung dann zu sehen, wir haben jetzt eine Lösung gefunden, wir sind wieder frei davon, das ist ein wunderbares Gefühl, nicht nur für mich, wenn die Leute dann den Raum wieder verlassen, sondern auch für sie selbst. Die Energie, die vorhin an den Konflikt gebunden war, die ist jetzt wieder frei für anderes, für Neues.
Ja. Ich habe gelesen, dass weltweit die mentale Gesundheit abnimmt bei uns Menschen oder bei der Menschheit so generell. Welche Beobachtungen habt ihr dazu gemacht? Stimmt das so oder kann man das so sagen? Oder was ist eure Meinung dazu?
Ich kann meine Wahrnehmung mitteilen, nämlich die Wahrnehmung, dass die Bereitschaft steigt, sich damit auseinanderzusetzen. Ich möchte mental gesund bleiben, ich möchte mental gesund sein und dafür bin ich bereit, auch etwas zu tun. Und diese Bereitschaft freut mich natürlich, weil es heißt, ich sorge mich um mich selbst, ich nehme wahr, dass ich da etwas brauche und dementsprechend handle ich auch und gehe die nächsten Schritte an.
Und vor allem, dass es eine mentale Gesundheit überhaupt gibt.
Genau. Und es ist schön, von der mentalen Gesundheit zu hören, wenn wir doch in letzter Zeit immer von dieser Mental Load, von dieser Last hören. Natürlich muss ich mir auch zuerst einmal bewusst sein, dass es diese Mental Load gibt. Wir scheinen nach wie vor das Ganze zu verniedlichen. Es gibt eben diese Belastung, ganz egal in welchem Bereich. Natürlich sprechen ich jetzt als Frau auch von dieser Mental Load von Frauen, die es in erster Linie betrifft, was sie alles zu managen haben innerhalb der Familie. Wenn es um die Kinder geht, wenn es um Organisationsdinge geht, die sie alle unter einen Hut bringen müssen, die Erwartungen an Frauen, Mütter, was müssen sie alles leisten, was müssen sie tun, damit sie auch gesellschaftlich angesehen sind. Mhm. Das ist enorm. Care-Arbeit, alle diese Dinge unter einen Hut zu bringen, macht einen Menschen doch sehr belastet.
Mhm. Man liest es, man weiß es, man hört es, dass die Zeit sehr herausfordernd ist. Vielleicht auch, weil ganz vieles transparent gemacht wird. Wie erlebt ihr das in eurer Arbeit? Sind die Menschen wirklich allgemein überfordert? Und wie wirkt sich das aus?
Also Überforderung hängt ja ganz oft oder in den meisten Fällen von individuellen und auch gesellschaftlichen Faktoren ab. Und wenn Menschen zu mir kommen, die sich als überfordert bezeichnen, dann nennen sie ganz oft Gründe, wie zum Beispiel so ein schnelles Lerntempo auch, vor allem auch bei den Kindern oder was ich jetzt auch sehe bei den Maturanten, dass so der technologische Fortschritt auch ganz viele überfordert. Die kommen einfach nicht mehr mit oder auch die Informationsflut, die täglich auf uns einprallt. Aber auch Stressniveau, also der berufliche Druck, einfach auch vieles leisten zu wollen oder auch so wir Mütter auch, oder? Beruf und Alltag und Familie unter einen Hut zu bringen, das ja schon eine große Herausforderung auch ist. Dann aber auch die ganzen gesellschaftlichen Erwartungen, vor allem an die Frauen, so dieser Perfektionismus, ans Aussehen oder auch diese ganzen sozialen Medien, wie diese Fotos alle verändert sind und was wir überhaupt für Vorbilder und Beispiele auch bekommen, die wahnsinnig Druck erzeugen und viele Menschen überfordern können. Aber auch die Krisen und Unsicherheiten bei uns in der Wirtschaft und auf der Welt, die auch viele sehr irritieren und auch ihnen Sorgen bereiten, das beobachte ich.
Mhm. Mir fällt auf, dass in letzter Zeit sehr viele Männer auch die Beratung aufsuchen, weil sie in Berufen gefangen sind, die ihnen keinen Spaß machen. Sie sind gefangen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie finanziell abhängig sind. Sie haben Schulden zu bezahlen, sie müssen dort bleiben, haben zwar Möglichkeiten, andere Berufe auszuüben, aber dort verdienen sie nicht das, was sie brauchen. Also auch deren Last ist sehr groß.
Mir ist beim Recherchieren auf das heutige Thema ist mir dieses Phänomen Doomscrolling untergekommen. Also wir konsumieren schlechte Nachrichten und können eigentlich gar nicht damit aufhören. Also das hält uns irgendwie so richtig gefangen. Kennt ihr das Phänomen?
Mir fällt dazu etwas ein, was ein Professor in der Schule damals gesagt hat. Wenn die Nachrichten noch mit negativen Meldungen bestückt sind, ist es ein gutes Zeichen, weil das ist die Ausnahme. Es wird ja nur von der Ausnahme berichtet.
Ganz viele Menschen konsumieren endlos diese negativen Nachrichten und können wirklich so sich schlecht regulieren und aufhören. Und das hat ganz oft unterschiedliche Faktoren, zum Beispiel diese psychologischen Faktoren, dass viele Menschen dazu neigen, mehr Aufmerksamkeit auf negative Informationen zu richten oder überhaupt diese Angst und Unsicherheit, gerade in Krisen wie Covid-19 oder diese politischen Instabilitäten, da suchen Menschen oft verstärkt die Informationen, um Unsicherheit und Angst zu überwinden. Dann auch soziale Medien und die ganze Technologie, das hat so eine hohe Anziehungskraft, auch dieses endlose Scrollen immer, überhaupt über diese ganzen Dinge, die einen immer so in die Augen fallen. Wenn man einmal beginnt, kann man überhaupt nicht aufhören. Das ist ja wie so ein Suchtfaktor. Denn die ganze Medienlandschaft ist überhaupt so überfordernd auch, braucht man einfach ein hohes Maß auch an Selbstregulierung. Und wenn das ein Thema ist, dann gebe ich Menschen einfach auch immer mit, dass sie Strategien lernen sollen. Also wie ist denn ihr eigenes Zeitmanagement? Wie viel Zeit habe ich denn überhaupt zur Verfügung, wenn ich ans Handy gehe, wenn ich an meinen Laptop gehe? Dann muss ich mir wirklich auch bewusst machen, wann ich konsumiere und wie ich konsumiere. Also auch das sorgfältig auswählen, welche Nachrichten höre ich, was schaue ich mir an, umgebe ich mich auch mit positiven und lösungsorientierten Nachrichten, wie achtsam bin ich überhaupt mit mir und mit Pausen, die mir auch gut tun. Es gibt ja Beobachtungen, wenn Menschen Pausen haben, in der heutigen Zeit, da zieht jeder gleich das Handy heraus. Fahr mal Bus oder und schau mal, wie viele Menschen einfach nur zum Fenster hinausschauen, alle Kopf nach unten und scrollen da herum. Und was sind überhaupt die Alternativen? Was für Alternativen habe ich überhaupt statt dieses Doomscrolling? Also ja, Hobbys, Freunde treffen, Sport. Also ich muss mir einen anderen Ast aussuchen, auf den ich sitze, bevor ich den anderen auch abschneide. Und diese ganzen Push-Up-Benachrichtigungen, die bei Handys ja auch eingestellt sind, dass die einfach gut sind, wenn ich sie auch deaktiviere und wenn ich mein Handy auch einmal ruhen lasse. Und es gibt ja auch Studien, wie oft wir überhaupt das Handy aus dem Standby-Modus holen. Ich kann die Zahl jetzt nicht sagen, aber unglaublich hoch.
Mhm. Ja, man kann sich ja vom Handy auch regulieren lassen. Man kann genau nachschauen, wo man wie viel Zeit verbracht hat. Und es kommt noch etwas dazu, und das hast du auch schon erwähnt. Dieser Algorithmus, manchmal hat man das Gefühl, man ist ja direkt gefangen in diesem Algorithmus, weil er einem immer wieder dieselben Themen präsentiert. Und da auszusteigen, da muss man schon sehr bewusst sein, finde ich, dass man das schafft. Also ich denke, man muss sich genau informieren und dieses System dahinter erkennen.
Es muss mir bewusst sein, in welcher Bubble ich mich befinde. Und da gibt's ja auch Zahlen dazu, wie viel andere Kanäle muss ich anschauen, anklicken, damit ich aus diesem Algorithmus wieder herauskomme. Und wenn wir jetzt vom Handy sprechen, manche Menschen haben ja das Gefühl, ich lasse das Handy in der Tasche, ich mache da nichts, aber sie haben die Uhr und sind auch da ständig abgelenkt. Sie lesen die Nachrichten, wer schreibt mir denn? Also diese Unterhaltungen mit Menschen, die ständig auf die Uhr schauen, nicht um zu sehen, wie spät es ist, sondern welche Nachrichten mich gerade wieder erreichen, finde ich auch ein bisschen
schwierig, oder?
Ja, schwierig. Wir haben früher den Fernseher verdammt oder alle sitzen davor und machen nichts. Heute ziehen sich alle zurück mit ihren iPads oder mit ihren anderen Geräten. Ich frage mich, ob es nicht besser wäre, wenn alle doch wieder vor dem Fernseher sitzen und miteinander dann besprechen, was sie gesehen haben.
Ja. Oder sich aufregen, genau, dass der Papa was anders schauen will als Töchter zum Beispiel.
Aber man muss sich dessen bewusst sein. Also man muss sich bewusst sein, was es mit uns macht. Und wenn man sich bewusst ist, dass das auch Suchtverhalten sein kann, ich glaube, dann hat man schon einen Schritt in Richtung Freiheit getan.
Genau, so ist es. Suchtverhalten kommt ja immer aus dem Stammhirn, wenn ich im Überlebensmodus bin, flüchte, kämpfe, erstarre oder dissoziere. Und sobald ich wieder im Frontalhirn bin, in meinem präfrontalen Kortex, kann ich bewusst mich entscheiden für etwas oder gegen etwas, oder? Und es gibt ja auch den Spruch, der Mensch wird am Du zum Ich. Also ich muss mein Gegenüber ja auch wieder ganz bewusst sehen. Wir müssen Dialoge mit Menschen führen und nicht dauernd am Handy sein. Und das ist ja auch eine Art soziale Kompetenz, die wir auch unseren Kindern mitgeben müssen. Das können viele Menschen nicht mehr. Also die schreiben zum Beispiel im Bus, was ist die Hausübung, obwohl sie sich 5 Minuten vorher verabschiedet haben, oder? Also diese Bewusstheit mit dem präfrontalen Kortex, mit dem Frontalhirn, das ist eine tolle Sache, wenn Menschen wieder Zugang dazu haben.
Mhm. Mir fällt auf in der Beratung, dass ganz viele Menschen eben mit diesen Informationen überfordert sind. Sie haben so viele Informationen konsumiert und können sie nicht mehr filtern, können sie nicht mehr einordnen. Also das Gehirn ist ständig überreizt. Wie komme ich da heraus, ist dann diese Frage. Natürlich muss ich bewusst mich zurückziehen aus diesen Medien. Ich muss Zeit mit mir selbst verbringen. Ich muss wahrnehmen, was sind denn meine Bedürfnisse tatsächlich. Und wenn ich das verlernt habe, dann muss ich wieder ganz klein beginnen. Mit einer Minute, ich setze mich hin, ich nehme wahr, was sehe ich denn? Was höre ich? Was spüre ich am Körper? Was rieche ich vielleicht? Oder was nehme ich insgesamt wahr? Und mit diesen kleinen Übungen kann ich dann wieder zu mir selbst finden und mich dann auf mich konzentrieren und meinen Weg zu meiner Bedürfnisbefriedigung finden. Und das macht wieder frei.
Unser Thema heute ist ja, wie wir der mentalen Gesundheit den Platz einräumen, der ihr gebührt, also den sie auch braucht, damit sie zusammen mit dem Körper und der Psyche uns gut durch dieses Leben manövrieren kann, sage ich jetzt einmal. Wir haben schon ein paar Tipps bekommen. Kleine Schritte, Wege aus der Überforderung, den Konsum reduzieren in kleinen Schritten. Ist auch eine Geduldsübung. Geduldig mit sich sein.
Herausforderung. Ist auch für mich eine Herausforderung. Ich habe aber noch eine ganz gute Übung, die ich für mich selbst gut anwenden kann und auch gerne weitergebe, nämlich das Freewriting. Ich habe damals, als ich eine Arbeit schreiben musste, mich mit dem Freewriting von Peter Elbow beschäftigt. Und ich sage es jetzt nur in der Kurzform, was ich mache. Ich stelle mir die Uhr auf 4 Minuten und dann schreibe ich einfach drauf los. Nicht zu irgendeinem Thema, sondern ich schreibe einfach, was jetzt halt geschrieben werden muss. Ich sollte eben nicht im Vorhinein schon formulieren. Ich darf nämlich nicht aufhören zu schreiben. Und es ist wichtig, dass ich das handschriftlich mache. Ist ebenfalls eine Herausforderung, sind wir nicht mehr gewohnt. Ich darf nicht aufhören, ich darf nicht zurücklesen, ich darf nicht korrigieren. Ich muss schreiben und wenn ich nur bla 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 schreibe. Und somit sollte ich meinen Kopf wieder frei bekommen und dann Zugang zu diesen Dingen bekommen, die mich ja wirklich auch beschäftigen. Dann bin ich frei und er nennt dann das den Abfall herauslassen.
Also für mich ist die Atmung wahnsinnig wichtig, dass Menschen wieder lernen, richtig zu atmen. Atmen ist Lebensenergie und ich lerne mit meinen Patienten immer die 47-11, also 4 Sekunden tiefes Einatmen und wirklich auch die Lunge füllen. Und 7 Atemzüge aus und vor allem das Ausatmen ist viel wichtiger am Tag. Und 47-11 darum, das erinnert uns ja an dieses Parfum, 11 Minuten am Tag. Also wenn ich das schaffe, 11 Minuten am Tag, nicht am Stück, immer wieder einmal 4 Sekunden tief einzuatmen, 7 Sekunden auszuatmen, dann komme ich wieder gut in meine Selbstanbindung und kann wieder Bewusstsein generieren. Aber auch andere Schwerpunkte sind zum Beispiel Überforderung bei meinen Patienten immer wieder Thema, zum Beispiel ist die Selbstreflexion. Also welche Auslöser gibt es denn überhaupt für Überforderung bei mir? Und welche Symptome bekomme ich dann? Komme ich Kopfweh? Habe ich schon den Tinnitus? Gibt es Burnout-Tendenzen? Was sind meine Auslöser? Dann müssen Menschen lernen, wir Menschen müssen lernen, Dinge zu priorisieren. Das heißt, ich muss ganz klare Prioritäten setzen. Was ist mir wichtig und was mache ich? Welche Aufgaben übernehme ich? Und dort gehört für mich dazu, das Grenzen setzen. Ich muss lernen, Nein zu sagen. Ein Nein ist ein Ja zu mir. Und da tun sich ganz viele Personen schwer, wirklich auch diese Grenzen zu wahren, die eigenen Grenzen zu wahren, Selbstfürsorge zu betreiben und nicht Selbstaufopferung, wie wir sozusagen sagen. Ja, und diese Selbstfürsorge, die Pflege der gesunden Lebensgewohnheiten, da gehört für mich dazu auch eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Zeit haben für Mahlzeiten, nicht einfach so zwischendrinnen. Dann regelmäßige Bewegung gehört dazu und ausreichend Schlaf. Das wissen wir auch. Und die Suche nach Unterstützung. Wir leben in einer Welt, wo viele Menschen so sozial isoliert sind und das soziale Netz nicht mehr wahnsinnig groß ist. Aber Unterstützung zu suchen ist eine große Leistung auch und der Fähigkeit zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Also Menschen müssen mit ihren Freunden sprechen, mit Familie oder auch mit professionellen Beratern, wie wir das auch sind, und auch diese Scham und Angst zu überwinden, das in Anspruch zu nehmen. Und so kann man die Herausforderungen im Alltag auch meistern, wenn Unterstützung da ist.
Stichwort Selbstfürsorge, das immer auch bei der eigenen. Ich sitze jetzt mit 2 Unternehmerinnen zusammen, Elfriede und Michaela. Ihr beide habt wahrscheinlich auch genug Schreibarbeiten zu tätigen, also heißt auch Computerarbeit, Vorbereitung, Analysieren und so weiter. Und du, Michaela, als Psychologin, wenn du so durch die Welt gehst, auch privat, bist du dann immer mit einem Fuß Psychologin oder setzt du diese Psychologenbrille auch ab und bist Michaela Privatperson?
Ich habe das Gefühl, das ist ganz oft die Angst von anderen Menschen, wenn sie mit Psychologen, Psychologinnen zu tun haben. Aber ich denke, wir Psychologinnen sind auch nur Menschen. Und wenn ich meine Praxis verlasse, bin ich ganz normal und habe diese Brille natürlich nicht oben.
Und wie ist es bei dir, Elfriede?
Ja, wenn ich das Wort Selbstfürsorge höre, dann denke ich mir, ja, Wein predigen, Wasser trinken. Es kommt oft zu kurz. Aber vielleicht gelingt mir das jetzt im neuen Abschnitt. Die Hoffnung ist groß. Ich werde oft hoffnungsstur genannt. Die Hoffnung stirbt zuletzt und daran halte ich mich. Mhm. Ja, ein großes Thema. Viele wissen gar nicht, was ihnen selbst gut tut. Manche denken, es tut mir gut, wenn ich auf den Berg hinauf renne und wieder herunterrenne in möglichst kurzer Zeit. Aber das ist keine Erholung, das ist jetzt auch keine Regeneration, ist die weitere Herausforderung. Und das spüre ich oder höre ich auch oft in den Beratungen. Das mache ich doch schon. Ich mache meine Sporteinheiten jede Woche dreimal oder ich möchte noch mehr, aber sie sind wieder gefordert, sie sind wieder an Leistung orientiert und diese Leistungsorientiertheit, die macht uns ja kaputt. Wir können Herausforderungen wahrnehmen, wir können sie ausführen, aber dann muss diese Zeit der Regeneration wieder stattfinden.
Mhm. Selbstfürsorge bei dir, wie machst du das? Wie entspannst du mit der Familie?
Genau, also so eine physische Selbstfürsorge ist bei mir immer Zeit auch haben, sich gesund zu ernähren und vor allem Bewegung, also draußen in der Natur zu sein, entweder auf dem Berg oder am Wasser, das erdet mich ganz wahnsinnig und ist ja eine tolle Regeneration auch für mich.
Für mich ist das Wasser sehr wichtig. Wenn ich mich im Wasser bewege, komme ich heraus und bin wirklich reingewaschen von allem, was mich vorher vielleicht noch belastet hat oder verärgert hat. Auch Ärger kann ich abwaschen. Natürlich Bewegung, Radfahren. Leider hatte ich einen Radunfall, aber das geht jetzt schon langsam wieder. Darauf freue ich mich auch. Und ich spiele noch Ukulele. Ich bin nicht begabt. Das ist das Gute daran. Ich muss mich nämlich so konzentrieren, dass ich gar nichts anderes denken kann. Ich kann mich nur auf dieses Ukulele-Spielen konzentrieren und das ist auch gut so.
Zur Selbstfürsorge gehört für mich auch die Selbstakzeptanz und das möchte ich wirklich dick unterstreichen, dass Menschen sich selbst akzeptieren sollen, müssen, lernen und die eigenen Stärken und Schwächen auch sehen. Jeder soll freundlich zu sich selbst sein.
Das ist ja sehr gut. Es gibt in meinen Sendungen so eine kleine Rubrik am Schluss, nicht nur der Wunsch an die gute Fee, sondern auch Glück to go, so ein bisschen das Glück zum Mitgeben oder Mitnehmen. Gibt es da von eurer Seite ein Glück to go? Oder was macht euch selber glücklich?
Also wer das große Glück sucht, übersieht das Kleine. Für mich ist Glück so, es täglich in den kleinen Momenten zu sehen. Also ist es die Tasse Kaffee, die ich in Ruhe trinken darf, kann und genießen und gut in meiner Selbstanbindung bin? Ist es das Lächeln von einem Gegenüber, ein tolles Gespräch? Also es sind die kleinen Dinge, die ich mir ganz bewusst herauspicke und auch wahrnehme im Tag.
Schön. Und für mich sind es die ganz persönlichen 3 W. Und zwar möchte ich würdigen, was ich gemacht habe, würdigen, was ich erlebt habe, was ich auch in anderen sehe, was sie vollbringen, was sie zustande bringen, was sie aber auch sind, also im Sein. Dann möchte ich das 2. W, das Wachsen, nämlich wachsen an dem, was ich erlebe, wo kann ich auch lernen daraus. Und das 3. W ist dann eben das Wirksamsein. Und das ist fast das Wichtigste. Ich möchte wirksam sein, weiterhin. Weiterhin wirksam.
Mein ganz persönlicher Ansichtenblock am Schluss der Sendung. Liebe Michaela und liebe Elfriede, an einem einzigen Tag werden wir zugepflastert mit einer Fülle an Informationen, Meinungen, Themen, Verlockungen, Dynamiken und was weiß ich nicht alles. Und oft, ganz unbewusst, hängen wir schon wieder drin in einer Dauerschleife, die uns auch in dunkelgraue Gedanken hineinziehen kann. Ich denke zwar nicht, dass ein immerwährender Sonnenschein-Optimismus die ideale Lösung ist, doch es lohnt sich, einen Weg zu finden oder sich zeigen zu lassen, um mit der jeweiligen Situation konstruktiv umzugehen, ohne die Wirklichkeit zu verzerren oder zu verdrängen. Und wissen Sie, was das richtig Schöne ist an dieser jetzigen Zeit, an dieser Fülle, in der wir uns bewegen? Es gibt auch eine Vielzahl an Methoden, mit denen wir uns ganz praktisch mentale Gesundheit antrainieren können. Da kann jeder das für sich Passende finden. Ich stelle mir jetzt jedenfalls die Uhr auf 4 Minuten und beginne zu schreiben. In diesem Sinn, bedanke ich mich für die Zeit und die Gesellschaft und alles Liebe, Uli von Delft.